Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Erdbeerzeit von Chip and Charge. Das Daily aus Wimbledon mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Simona Halep und Serena Williams werden das Damenfinale am Samstag bestreiten. Beide haben ihre Halbfinals sehr klar gewonnen, auf unterschiedliche Art und Weise. Darüber müssen wir sprechen. Herzlich willkommen zu unserer viertletzten Erdbeerzeit hier von Chip and Charge auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und heute natürlich auch wieder dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Heute war etwas weniger los eigentlich, oder? Ich meine, die beiden Halbfinals standen natürlich ganz, ganz vorne, aber insgesamt hat man das Gefühl gehabt, heute war ein eher ruhiger Tag.
Oh, und ich habe von ganz vielen Kollegen und Kolleginnen gehört, endlich mal Zeit zum Durchatmen. Alle sind froh, dass heute nichts Außergewöhnliches passiert ist. Es freuen sich natürlich viele auch schon auf morgen. Nadal gegen Federer, daher brauchte keiner irgendwie eine Ausnahmematch oder irgendein Ereignis, an dem sich jetzt alle hier noch festhangeln oder festhalten.
Wir haben zwei Finalistinnen im Dameneinzel, das sind Serena Williams und Simona Halep. Die beiden haben heute sehr klar ihre Matches gewonnen. Ich habe es schon anfangs gesagt, es ist ein wenig auf unterschiedliche Art und Weise zustande gekommen, weil Simona Halep gegen Elina Svitolina, und das ist das erste Spiel, über das wir sprechen, etwas anders begonnen hat, als man es eigentlich von einem Rasenmatch erwartet. Von einem Rasenmatch erwartet man, dass wir kurze Ballwechsel sehen, dass wir mit wenig Spin Ballwechsel sehen, die halt schnell entschieden sind. Was Simona Halep und Elina Svitolina aber heute in den ersten drei Spielen gemacht hatten, das war der komplette Gegensatz. Und da hatte man das Gefühl, ja, sie wollen ihr French Open-Spiel von vor ein paar Jahren nacherzählen.
Es gibt einfach eine Zahl, die sticht heraus, mit der müssen wir auch anfangen. Und das sind die Ballwechsel mit mehr als 9 Schlägen. Und davon gab es am Ende 32. Wir hatten 114 Ballwechsel überhaupt, davon eben ein gutes, ungefähr 28% oder so sind solche lange Rallyes gewesen. Und gefühlt kam davon die Hälfte schon in den ersten beiden Spielen vor. Und das sieht man natürlich wirklich selten. Es liegt daran, dass beide so gut zu Fuß sind. Beide haben einfach eine fantastische Beinarbeit. Beide sind natürlich in der Lage, auch auszugraben, was die Gegnerin dorthin wirft. Beide können, selbst wenn ein Court zum Beispiel breit gemacht wird, den Ball trotzdem noch neutral zurückbekommen. Und das waren schon erstaunliche 20 Minuten, diese ersten beiden Spiele. Und der Rest des Matches hat dann nicht ganz so lange gedauert, waren dann nochmal 53 Minuten. Aber diese 20 Minuten am Anfang stechen heraus. Halep hat dann gesagt, sie war ein bisschen müde nach den beiden Spielen. Svitolina wirkt es auch, hat ja hinterher gesagt, hey, ich spüre auch immer noch so ein bisschen die Verletzung von vor ein paar Wochen, die sie ja während der Sandplatzsaison so aufgehalten hat. Aber das war schon erstaunlich. Und hätten sie das durchgehalten, hätten wir also am Ende wahrscheinlich irgendwie die Hälfte aller Ballwechsel über 9 Schläge gehabt, dann wäre das wahrscheinlich eins der großen Ausnahmematches der Wimbledon-Geschichte geworden. Denn das ist natürlich schon eher rar.
132 Ballwechsel hast du gesagt. Das sind 16 Spiele, hat es gegeben. 16 Aufschlagspiele in diesem Match. Das sind über 8 Punkte pro Aufschlagspiel. Wir hatten natürlich in den ersten 2 oder 3 Aufschlagspielen sehr viele Punkte, aber trotzdem ist jedes Spiel statistisch über einen Stand gegangen. Das ist eine ziemlich große Zahl an Ballwechseln, die wir gesehen haben.
Ja, und da lag ja dann auch der Schlüssel zum Match. Also ich glaube, wir müssen eine Zahl ansprechen. Und das waren eben diese Ballwechsel mit mehr als 9 Schlägen. Und da hat Simona Halep 25-7 von gewonnen. Und das ist wow. Also, wir wissen so ein bisschen, seit den ersten Runden konnte man sich ausmalen, wie das Rezept gegen Svitolina aussieht. Einfach, weil sich ein Muster wiederholt hat in quasi jedem Match. Und das war, dass sie die kürzeren Punkte gewonnen hat. Vor allem auch, weil sie gut retourniert hat und weil sie einen guten ersten Aufschlag hat. Und sie hat die längeren Rallyes gegen eigentlich fast jede Gegnerin verloren. Und zwar teilweise ziemlich klar. Das war auch der Grund, warum sie fast zum Beispiel gegen Margarita Gasparian ausgeschieden wäre, die dann ja nach einem Krampf aufgeben musste. Aber es hatte sich noch keine Gegnerin gezeigt, die in der Lage wäre, Svitolina so lange über den Platz zu manövrieren, bis sich eine Öffnung zeigen würde und sie den Ball dort sicher unterbringen könnte. Und genau das hat Halep. Und 25 von 32 solcher Rallyes zu gewinnen, das ist erstaunlich. Das sieht man wirklich selten. Und das war heute der große Unterschied. Am Ende hat Halep einen Punkt mehr gemacht bei den kurzen Ballwechseln, also 0 bis 4 Schläge, hatte 3 Punkte Vorsprung bei denen zwischen 5 und 8 Schlägen und dann eben 18 Vorsprung bei denen über 9. Und wie gesagt, eher eine Ausnahmeerscheinung, aber erklärt komplett, was hier passiert ist. Es waren so diese Rallyes, wo Simona Halep dann eben anfing, Svitolina zu bewegen, dann mal die Linie entlang gegangen ist, einen kürzeren Ball bekommen hat, dem vielleicht halb ans Netz hinterhergegangen ist, dann noch eine Vorhand, sagen wir, hinten in die Vorhandecke von Svitolina gesetzt hat. Svitolina kriegt den Ball nochmal zurück und dann verwandelt ihn Halep am Ende sicher. Und das waren ja Ballwechsel, die wir immer und immer und immer wieder gesehen haben. Und die finden sich an dieser Stelle der Statistik, und dass Halep das so sicher und so gut gemacht hat, spricht absolut für sie, aber es spricht eben auch dafür, dass Svitolina sich aus diesem Muster in diesem Match nicht befreien konnte.
Man konnte wirklich das abwarten, beziehungsweise ja, abwarten natürlich. Wenn die Ballwechsel länger werden, dann würde Halep diese gewinnen. 25-7 ist wirklich eine erstaunliche Zahl und eine erstaunliche Diskrepanz zwischen den beiden Spielerinnen. Und wir können über das Ergebnis sprechen. 6-1, 6-3 ist es am Ende ausgegangen für Simona Halep. Sie hat das Match von dem Zeitpunkt vom 2-1 eigentlich absolut beherrscht. Und sie hat nicht den Eindruck aufkommen lassen, als sei ihr Rasen in irgendeiner Weise fremd. Wir haben doch schon darüber gesprochen in den letzten Tagen, dass Halep dann auch gesagt hat, dass sie den Rasen inzwischen mag. Und andere Spieler haben dann auch gesagt, ja, der Rasen wird von Tag zu Tag hier ein bisschen langsamer auf den großen Plätzen. Und das hat vielleicht dann auch noch ein bisschen dazu beigetragen, dass Simona Halep sich hier so ein bisschen, ja, wie ein Fisch im Wasser gefühlt hat. Sie hat sich sehr, sehr wohl gefühlt auf diesem Platz und hat das Spiel am Ende komplett durchgezogen. Und für jemanden, der dieses Jahr eigentlich erstmal angesehen hat als Off-Jahr, ist das ein ziemlich gutes Ergebnis. Und es ist ihre erste Finalteilnahme in Wimbledon.
Ich glaube, es ist halt auch so ein Effekt eingetreten. A, bewegt sie sich natürlich einfach sehr gut. Sie hat die beste Beinarbeit im Tennis oder hat mindestens eine der besten Beinarbeiten im Tennis. Sie kann das auf dem Rasen ja ausnutzen, weil sie sich sehr sicher fühlt. Sie kriegt die Bälle selber ziemlich in die Hitting Zone rein, weil sie ungefähr dahin springt, wo sie sie gerne hätte, ist aber in der Lage, sie aus der Hitting Zone der Gegnerin rauszuhalten. Und das scheint mir einfach ein ziemlich perfekter Effekt für sie zu sein, dass sie das Essen so bekommt, wie sie möchte und es auf die andere Seite vom Tisch schiebt, wie die Gegnerin es nicht haben möchte. Und das sah man hier, glaube ich, dann gerade auch in dem Match heute. Und zwar eine sehr runde, sehr gute Leistung von ihr, eine, mit der sie auch absolut zufrieden sein kann und eine, die natürlich auch darauf hindeutet, dass wir hier nicht nur in diesem Jahr, sondern auch in den kommenden Jahren mit ihr rechnen dürfen.
Simona Halep steht im Finale und wir können auch nochmal gerade über Elina Svitolina sprechen, die ja auch mit einiger Unsicherheit nach London gekommen war, nach Wimbledon gekommen war. Sie hatte nicht unbedingt die besten Ergebnisse in den letzten Monaten, aber hat hier dann gezeigt, warum sie zur Weltspitze gehört und warum sie eigentlich ja absolut zu Recht zur Weltspitze gehört. Sie hatte das Halbfinale in Indian Wells, danach aber kaum noch Ergebnisse. Und ich meine, Indian Wells ist dann auch schon 4 Monate jetzt her, aber sie war zwischendurch auch verletzt, hatte dann eine Unsicherheit, ist dann bei den French Open in der dritten Runde ausgeschieden, ist dann in Birmingham und Eastbourne sofort rausgegangen und hier das Halbfinale zu erreichen. Ich glaube, Elina Svitolina wird hier mit einem sehr, sehr guten Gefühl aus London wegreisen.
Oh, kann sie auch. Sie hat es ja nachher angesprochen, ihr fehlte vielleicht noch so ein bisschen die letzte Fitness. Sie hat gesagt, gerade so im Unterkörper, also Beine, dass da einfach sie sich nicht in der Art und Weise drauf verlassen konnte, wie sie es gerne wollte. Aber wenn sie hier auf die Statistiken schaut, ich habe jetzt nochmal einfach die Statistiken auch für das ganze Turnier aufgemacht, dann sieht man dort, dass wenn sie jetzt noch in dem Bereich ein bisschen arbeiten kann und wenn sie dann vielleicht auf eine Gegnerin bei einem nächsten Grand-Slam-Turnier trifft, die ihr liegt, dann ist es, glaube ich, möglich für sie noch einen Schritt oder zwei weiterzumachen. Sie hat hier unglaublich viele Returns reinbekommen, über das Turnier gesehen, 87%, wer an die 90 kommt, das ist herausragend gut. Sie hat 59% der Punkte gegen den zweiten Aufschlag der Gegnerin gewonnen, was auch ein sehr, sehr guter Wert. Und sie hat die kurzen Punkte für sich hier entschieden. Und wir wissen, kurze Punkte, das ist das Tor, um Grand-Slam-Turniere zu gewinnen. Normalerweise, es passiert nicht so häufig, dass man sich auf ganz lange Ballwechsel einlassen muss. Und da bei den kurzen steht ihre Bilanz übers ganze Turnier gesehen 275-220. Das ist einfach sehr gut. Und das sind alles Werte, die dafür sprechen, dass sie in guter oder dass die Voraussetzungen gut sind, selbst wenn die Form nicht überragend ist. Und wenn die Form jetzt wieder ein bisschen besser wird über den Sommer und sie vielleicht fitter ist, dann denke ich, wenn sie die Leistung nochmal abrufen kann, dass sie eine bessere Chance hat beim nächsten Grand Slam oder bei den beiden nächsten, vielleicht drei nächsten Grand Slam Turnieren.
Die drei nächsten Grand-Slam-Turniere sind ja die US Open, die Australian Open und dann wieder die French Open. Und dann kommen wir dann schon wieder nach Wimbledon zurück. Es ist eigentlich, ja, wir können eigentlich alle da bleiben, weil es ja schon wieder bald Wimbledon. Simona Halep steht auf jeden Fall im Finale und sie trifft jetzt auf Serena Williams. Die kann am Samstag ihren 24. Grand Slam gewinnen und dann mit Margaret Court gleichziehen. Und dann können wir Margaret Court vielleicht dann auch von der Spitze der Gesamtwertung ja vielleicht so ein bisschen übersehen halt. Serena Williams hat gegen Barbora Strizova heute mit 6:1, 6:2 gewonnen. Barbora Strizova schien angeschlagen zu sein. Sie hatte ja auch das Halbfinale im Damen-Doppel erreicht an der Seite von Suwaje, musste hier dann sehr viel kämpfen in den letzten Wochen und schien sich gleich im ersten oder zweiten Spiel an den Oberschenkel zu fassen. Und das hat sie so ein bisschen eingeschränkt. Nichtsdestotrotz hätte sie wohl auch komplett gesund keine Chance gehabt gegen Serena Williams, die heute wieder einen hervorragenden Eindruck hinterlassen hat. 6-1, 6-2, der Aufschlag hat funktioniert, der Rückschlag hat funktioniert. In den Rallyes war sie da, sie hat die Bälle erlaufen und sie konnte Bälle erlaufen, hat zwischendurch dabei dann fantastische Passierbälle dann ja auch noch geschlagen. Und was sie geschafft hat, Barbora Strizova vom Netz wegzuhalten. Strizova wurde hinten an der Grundlinie festgehalten und kam überhaupt nicht nach vorne. Es gab so viele Dinge, die Serena Williams heute besser gemacht hat als Strizova. Trotzdem muss ich Strizova auch nicht grämen. Sie hat auf ihre alten Tage nochmal ein Grand-Slam-Halbfinale erreicht. Im Einzel tritt jetzt vielleicht nach dieser Saison ab. Aber Serena Williams ist schon sehr beeindruckend hier.
Ja, und auch hier, glaube ich, kann man es an einer Zahl festmachen. Und zwar haben beide Spielerinnen 61% der Aufschläge reinbekommen. Also quasi die gleichen Startvoraussetzungen gehabt. Bei dem zweiten, den Punkten, die sie hinter dem zweiten Aufschlag gewonnen haben, gab es gar nicht so einen großen Unterschied. Aber Serena Williams hat hinter dem ersten Aufschlag 89% ihrer Punkte gewonnen und Strizova nur 52%. Und ich glaube, das zeigt sehr gut auf, wo hier mal wieder der Unterschied lag. Der lag darin, dass Serena Williams über den ersten Aufschlag, ja, dass ihr kaum beizukommen ist, außer sie trifft auf eine Ausnahme-Return-Spielerin. Und das zweite ist einfach, dass sie über den Return sehr schnell Ballwechsel entscheiden kann. Und das, denke ich, kann man ganz gut an diesen Zahlen festmachen. Und sie hat Strizova eben nicht erlaubt, überhaupt so richtig das Spiel aufzuziehen, was sie möchte. Und wir hatten in diesem Match 85 Punkte und am Ende waren davon 58 zwischen 0 und 4 Schlägen. Also ein höherer, wesentlich höherer Anteil als im ersten Halbfinale. Und Strizova hätte natürlich lieber längere Ballwechsel gehabt, Ballwechsel, in denen sie ihr Spiel aufziehen kann, bessere Chancen ans Netz zu kommen. All das hat sie von Serena heute nicht bekommen. Dazu kamen dann die Probleme, die du angesprochen hast. Sie hat dann in der Pressekonferenz erzählt, ich weiß nicht, ob ihr das, also sie hat erzählt, ihr hätten die Po-Backen wehgetan. Lassen wir das jetzt einfach mal so stehen. Ich weiß nicht, ob sie das wirklich so meinte. Aber sie hat gesagt, es sind die Po-Backen und deswegen konnte sie sich nicht in der Form bewegen, wie sie wollte. Aber gegen die Aufschlags- und Return-Leistung hätte sie wahrscheinlich auch einen nicht so richtig viel ausrichten können. Von daher, es ist verhindert worden, dass sie das Match in der Form aufziehen konnte, wie sie wollte. Und das hat Serena gemacht. Oder Serena hat dafür gesorgt, dass sie das eben nicht konnte. Und Aufschlag, Return, beides halt herausragend bei Serena.
Serena Williams, wir haben jetzt häufig genug darüber gesprochen, sie macht hier wirklich wieder den Eindruck, als wollte sie die Tenniswelt und die Damenwelt dort spielerisch beherrschen, weil sie hat im Moment wieder alle Waffen. Und auch darüber haben wir gesprochen, sie mag vielleicht nicht mehr ganz so fix sein wie mit 25 oder 27, aber der Rest ist einfach auf eine beeindruckende Art und Weise da. Und sie hat selber gesagt, ja, ich arbeite hart, ich versuche jeden Tag zum Training zu kommen, es macht mir Spaß im Moment, ich bin fit. Und das sind dann ja auch die Ingredienzien, um dann erfolgreich zu spielen. Und wie Serena im Moment aussieht und was sie für einen Eindruck macht, ist sie natürlich für mich, ist sie die ganz klare Favoritin gegen Simona Halep. Wie geht's dir?
Ah, das ist interessant. Ich sehe es genau andersrum. Ich würde Simona Halep als Favoritin sehen. Ich würde erwarten, dass wir eine Wiederholung des letzten Jahres sehen. Und zwar, dass Halep das einigermaßen neutral halten kann bei den kürzeren Rallyes durch gute erste Aufschläge und gute Returns und dass sie aber die längeren Ballwechsel gewinnen wird. Also ein bisschen das Rezept, was Kerber letztes Jahr auch zum Titel geführt hat. Und das würde ich erwarten, dass das passiert. Kann natürlich sein, dass Serena einen absolut überragenden Aufschlagstag hat oder dass Halep eben nicht in der Lage ist, das Spiel umzusetzen, aber ich sehe sie im Moment so als 60-40 Favoritin Simona Halep.
Und ich habe so ein bisschen die entgegengesetzte Meinung. Ich glaube, dass Serena Williams dann mit ihrem Return bzw. mit ihrem Aufschlag die Ballwechsel insgesamt, die meisten Ballwechsel so kurz wird halten können, dass sie am Ende gar nicht mehr auf diese großen und langen Ballwechsel angewiesen sein wird. Und da wird natürlich dann Simona Halep versuchen, dann auch mit reinzukommen. Aber wir werden sehen. Samstagnachmittag gibt es dann das Damen-Einzelfinale, danach dann ja auch noch zwei Doppel. Also der Samstag ist ja auf dem Center Court dann immer auch ein ganz spezieller Tag, wo drei Finals hintereinander gespielt werden. Gibt es noch was zum Damen-Einzel zu sagen? Ich glaube nicht mehr, oder?
Nö. Ich sitze jetzt hier gerade nochmal vor den Statistiken. Das Schöne ist zu sehen, beide haben wirklich sehr, sehr ähnliche Statistiken. Simona hat am Ende 20 Minuten mehr gespielt bisher als Serena, hat 11 Punkte mehr gewonnen. Fast alles ähnelt sich. Also wir gehen hier ungefähr mit einem Match auf Augenhöhe hin. Natürlich, die eine Spielerin hat 23 Grand Slams, die andere hat bisher einen Grand Slam. Serena führt 9-1 im Head-to-Head. Spricht alles für Serena, aber übers Turnier war das bisher eine ziemlich ausgeglichene Leistung und hier scheinen sich die beiden besten Spielerinnen des Turniers zu begegnen.
Von den Kräfteverhältnissen des Turniers können wir sagen, die beiden sind gleich belastet worden während dieses Turniers. Das ist doch eine sehr, sehr schöne Geschichte. Lass uns mal, bevor wir auf die Doppelturniere noch zu sprechen kommen, auf die beiden Herreneinzel von morgen zu sprechen kommen. Wir werden morgen Nachmittag als erstes, und das ist keine Überraschung gewesen, Novak Djokovic wird den Tag eröffnen, dort gegen Roberto Bautista Agut, danach Rafael Nadal gegen Roger Federer. Über Roberto Bautista Agut gibt es schöne Geschichten. Eigentlich wollte der an diesem Wochenende schon in Ibiza oder auf Ibiza seinen Junggesellenabschied feiern. Jetzt hat er seine Freunde einfach nach London geholt. Ich weiß gar nicht, also wenn ich persönlich eine Präferenz haben würde, würde ich sagen, ich verbringe lieber das Wochenende in London beim Tennis, bei so einem Junggesellenabschied, als auf Ibiza. Welchen Junggesellenabschied würdest du nehmen?
Ja, da ich die Musik höre, die auf Ibiza gehört wird, höchstwahrscheinlich Ibiza.
Du kannst ja nach Ibiza fahren. Roberto Bautista Agut hat zweimal in diesem Jahr gegen Novak Djokovic schon gewonnen. Was muss er morgen tun, damit er ein drittes Mal gewinnt?
Ja, auch hier lustig. Die Statistiken ähneln sich ja auch sehr. Es gibt aber einen signifikanten Unterschied. Wir haben hier den König der kurzen Ballwechsel, der auf den König der langen Ballwechsel trifft. Und Djokovic ist der König der kurzen Ballwechsel, der einfach eine sehr gute Bilanz hat, wenn die Ballwechsel kurz gehalten werden. Und wir haben Roberto Bautista Agut, dessen Bilanz besonders gut aussehen, wenn es längere Ballwechsel gibt. Da ist er, ja, da kann man sagen, hat er wirklich 1A-Bilanzen in diesem Turnier. Und darauf wird es ein bisschen ankommen. Kann er das zu einem Match machen, wo er, ja, ist alles über seine Solidität kommen lassen kann. Dafür wird er viele erste Aufschläge reinbrauchen, damit Djokovic ihn nicht direkt auskontert. Dafür wird er selber einen guten Return-Tag haben müssen und dann schauen müssen, wie er aus dem Match halt ein intensives Grundlinien-Match macht. Und wenn ihm das nicht gelingt, hat er keine Chance. Wenn ihm das gelingt, hat er vielleicht eine Chance, zumindest enger zu halten, das Match.
Roberto Bautista Agut gegen Novak Djokovic und danach gibt es das Spiel geht zwischen Rafael Nadal und Roger Federer. Ja, die beiden treffen sich zum ersten Mal seit 2008 auf Rasen in Wimbledon. Es ist eine ganze Menge Zeit vergangen seit diesem letzten Spiel.
Ja, und vor allem, und das wird ja überall angesprochen, ist der Belag einfach anders. Es ist langsamer als in den Vorjahren. Keiner kann genau sagen, wie viel langsamer, aber es ist langsamer. Das sollte Nadal entgegenkommen. Beide haben unglaublich ausgeglichene Bilanzen. Wenn wir uns das anschauen, sind beide sehr souverän durchs Turnier gekommen, haben ähnliche Stärken. Das heißt, sie gewinnen sowohl die langen wie auch die kurzen Rallyes mit ziemlich klarem Vorsprung. Federer vielleicht noch ein klein bisschen besseren Aufschlag oder noch ein bisschen bessere Aufschlagsleistungen als Nadal. Aber auch Nadal ist da wesentlich besser, als er im Jahr 2008 zum Beispiel war. Ich würde Nadal hier leicht vorne sehen, aber es wäre natürlich keine Überraschung, wenn Federer das gewinnen würde, aber es fühlt sich irgendwie nach einem Fünf-Satz-Match an.
Für mich fühlt es sich auch nach einem Fünf-Satz-Match an. Ich glaube auch, dass die Gegebenheiten das Ganze so ein bisschen ausgleichen. Natürlich bei den French Open hatte Rafael Nadal die ganz klare Oberhand. Das waren zwar damals auch schwierige Bedingungen, aber Rafael Nadal war auf seinem Sand und natürlich war er der Favorit. Und hier gleicht sich das so ein bisschen an und ich glaube hier auch, dass wir hier eine 50-50-Geschichte haben werden und wir uns hoffentlich auf ein schönes Spiel freuen werden. Und das ist natürlich auch jetzt wieder unsere Gewinnspielfrage. Wer wird denn das Finale spielen morgen? Wer wird ins Finale bei den Herren kommen? Schreibt uns das bei Twitter oder bei Facebook und gewinnt mit etwas Glück die aktuelle Ausgabe des Tennismagazins. Die Frage von gestern war ja, wer erreicht das Finale bei den Damen? Halep gegen Williams war am Ende die richtige Antwort und wir werden dann den Sieger, die Siegerin dann auch noch auslosen. Während wir gerade aufgenommen haben und das so ein bisschen vorgezogen haben mit der Vorschau auf morgen, sind nämlich hier zwei Matches gerade noch an der Seite zu Ende gegangen. Wir haben das Finale feststehen im Herren-Doppel jetzt. Darüber können wir mal gerade sprechen. Heute haben Nicolas Mahut und Edouard Roger Vasselin in einem fantastischen Match gegen Ivan Dodig und Philipp Polaschek gewonnen. In drei Sätzen. 6-2, 7-6, 7-6. Der Tiebreak des zweiten Satzes war absolute Kunst. Die beiden Doppel haben großartige Ballwechsel hingelegt und sie treffen jetzt auf Robert Farah und Juan Sebastian Cabal. Die haben nämlich heute gegen Raven Klaassen und Michael Wienes gewonnen und es ist so ein bisschen in die Richtung von Cabal Farah gegangen, als im vierten Satz Robert Farah Raven Klaassen mit einem Passierballversuch am Kopf abgeschossen hat und danach ging bei Raven Klaassen nicht mehr viel. Cabal Farah gegen Mahut Roger Vasselin. Mahut und Roger Vasselin, wenn die gewinnen würden, was wäre das für eine Geschichte?
Ja, und auch bei Cabal Farah wäre natürlich was Lustiges drin, denn das waren vor drei Wochen die ersten Gegner von Andy Murray bei diesem Comeback-Versuch auf Rasen. Und er und Feliciano Lopez haben das gewonnen. Und jetzt Cabal und Farah, die nun nicht als Rasenexperten verschrien sind, stehen im Wimbledon-Finale und holen sich hier vielleicht dann ihren ersten Grand-Slam-Titel. Das wäre natürlich auch ein Kreis, der sich hier auf eine schöne Art und Weise schließen würde. Ich sehe Mahut und Roger Vasselin da schon als ziemlich klare Favoriten. Und auch das wäre halt ein schönes Zungenrausstrecken von Nicolas Mahut gegenüber Pierre-Hugues Herbert, der ihn ja quasi verlassen hat, also nicht wirklich verlassen hat, aber der hier mit Andy Murray gespielt hat. Und von daher bei beiden Geschichten ist ein kleiner lustiger Twist mit drin.
Ja, absolut. Und Andy Murray hat das Ganze durcheinander gebracht. Hier, die ganze Doppelgeschichte in dieser Rasensaison hat Andy Murray durcheinander gebracht. Das wäre auf jeden Fall, ist auf jeden Fall eine lustige Geschichte. Und ernsthaft, wenn Mahut, Roger Vasselin gewinnen würden. Ja, Mahut hat vor 3 Jahren Wimbledon gewonnen mit Pierre-Hugues Herbert, damals noch gegen Roger Vasselin.
Ja, und eine der Sachen, die da ja dann auch mal aufkommen, weil die Olympischen Spiele nächstes Jahr sind, wer ist das französische Herrendoppel oder wer sind die französischen Herrendoppel? Mit wem spielt zum Beispiel ein Nicolas Mahut am Ende?
Ja, das galt bis vor 2 Wochen eigentlich als gesetzt. Ja? Mal gucken, wie es so sich ergeben wird in den nächsten Monaten und Jahren jetzt, bis dann Tokio ist, glaube ich, im September 2020 dann. Wir haben das Mixed, dann auch das Viertelfinale jetzt. Wir haben heute Bruno Soares und Nicole Melliker, die ausgeschieden sind gegen Zhaojuan Yang und Matvei Medelkov. 6-4, 6-3 für Medelkov und Yang. Das war so ein bisschen eine Überraschung, nachdem Soares und Melliker gestern Serena Williams und Andy Murray rausgenommen hatten. Die treffen jetzt entweder auf Robert Lindstedt, Jelena Ostapenko oder Franco Skugor und Raduca Ularu. Die spielen gerade in diesem Moment noch. Wesley Kohlhoff und Květa Peschke haben heute das Halbfinale erreicht durch ein ganz klares 6-1, 6-2 gegen Artjom Sitak und Laura Siegemund. Und man hat bei Sitak und Siegemund so ein bisschen die Müdigkeit gesehen, weil sie gestern ja noch 3,5 Stunden spielen mussten und erst 13-12 im dritten Satz gewonnen haben. Kohlhoff und Peschke haben das sehr gut ausgenutzt und waren insgesamt das bessere Mix.
Ja, ich wollte gerade noch mal gucken, ob mir hier angezeigt, ja, 53 Minuten hat das am Ende gedauert, 51 zu 26 Punkte. Das sind für einen Doppel schon erstaunlich schnelle Statistiken, aber du hast es angesprochen, sie waren am Ende natürlich gestern in einem sehr langen Match involviert und mussten hier heute dann wiederkommen und ihr Glück versuchen und es hat halt nicht geklappt.
Es hat halt nicht geklappt und das vierte Mix, das ist gerade eben entschieden worden. Ivan Dodig und Latisha Chan werden nämlich dort im Halbfinale stehen. Die haben nämlich heute gegen die britische Überraschung Eden Silver und Evan Hoyt gewonnen mit 7-5 und 7-6. Dabei hatten Silver und Hoyt schon Break 4 im zweiten Satz und ich hätte mir noch gerne einen dritten Satz angeschaut, aber Dodig Chan, das absolut erfahrene, ja, und auch dann bessere Mix und zusammengespieltere Mix, Dodig Chan treffen jetzt auf Kohlhoff Peschke.
Ja, und es war ein wirklich enges Match. Am Ende hatten Dodig und Chan nur 8 Punkte mehr und ich habe es mit einem Auge noch mitgeguckt. Das war eine gute Leistung von Hoyt und Silver, gerade von Silver. Aber man merkte hier dann wirklich, dass da einfach zwei bessere Tennisspieler, Tennisspielerinnen in Form von Dodig und Chan im Einsatz waren. Und mal gucken, was es der Hoyt und Silver-Geschichte wird. Es gibt eine Tennisakademie, wo er anscheinend trainiert, die hier so ein paar Mal Interviews online gestellt hat. In den letzten Tagen kam jetzt nicht so richtig viel bei rum, aber mit denen scheint er zusammenzuhängen und dann mal gucken, ob er hier raus oder sie beiden hier raus eine Karriere bauen können.
Ja, und es war so ein bisschen die Geschichte von den beiden Briten, wie beim Mixed bei den Australian Open. Warte, da haben nämlich Astra Sharma und John Patrick Smith ja damals das Finale erreicht und haben erst im Finale gegen Barbora Krejcikova und Rajiv Ram verloren. Das war damals bei den Australian Open eine größere Geschichte, als zwei Australier dort, zwei Unbekannte in Anführungsstrichen Australier, das Finale erreicht hatten. Und diese Geschichte hätte ich gerne noch ein bisschen weiter gesehen von Eden Silver und Evan Hoyt. Also von daher, deren Geschichte ist dann jetzt auch vorbei und wir haben insgesamt eine Doppel-Spezialisten-Mixed-Halbfinalrunde. Morgen werden wir auch die beiden Halbfinals der Damen-Doppel sehen. Gabi Dubrowski gegen Jifan Zhu gegen Krejcikova Siniakova und Su Weijie Barbora Strizova gegen Timea Babos Kristina Mladenovic. Ich werde den zweiten Screen auf jeden Fall aufhaben für Babos Mladenovic gegen Xie und Strizova.
Ja, man kann gespannt sein, was dort passiert. Ja, wirklich die vom Aufschlag und von ihrer Power herkommende Kombination aus Babos und Mladenovic gegen Hijie und Strizova, beides durchaus Spielerinnen, die improvisieren können, sehr gut am Netz sind, da kann man gespannt sein, was dort passiert.
Wir können aber jetzt schon sagen oder das Fazit jetzt schon ziehen, die Doppelwettbewerber haben so viel Aufmerksamkeit wie selten hervorgebracht durch fantastische Matches, durch lustige Geschichten, durch natürlich Serena Williams, Andy Murray. Aber insgesamt auch wir beiden haben ja viel, viel häufiger auf das Doppel und auf das Mix geguckt. Also insgesamt eine sehr gute Geschichte in diesem Jahr.
Ja, und Wimbledon will das ja eigentlich auch so. Das wird ja hier auch alles durchaus prominent übertragen. Und man schaut, dass die Doppel eigentlich relativ gut zugewiesene Plätze dann auch bekommen und auch Spots im TVK, also im TV, dass man das eben auch sehen kann. Also es gibt das Bemühen durchaus bei diesem Turnier mehr als auch bei anderen Grand Slam Turnieren zum Beispiel.
Ja, das sieht man ja auch schon beim Best of Five im Herren-Doppel. Also, das war es heute mit unserem Podcast Erdbeerzeit hier auf meinsportpodcast.de von Chip and Charge. Wir werden uns natürlich morgen mit der Zusammenfassung der beiden Herren Einzel und natürlich auch der Damen-Doppel-Halbfinals dann wieder melden und werden euch dann morgen wieder auf den neuesten Stand bringen. Wir hoffen, das gefällt euch immer noch, auch wenn die ganz großen deutschen Geschichten jetzt raus sind. Oh, deutsche Geschichte, apropos. Wir können gerade noch erwähnen, Daniel Brandts hat heute seine Karriere für beendet erklärt. Er wird jetzt noch Bundesliga für den TC Großhesselohe weiterspielen, aber er hat heute seine Karriere beendet. Höchste Platzierung auf Platz 51 in der Weltrangliste hat vor 6 Jahren mal Roger Federer in einem aufsehenerregenden Match in Gstaad besiegt, hat eine Bilanz von 1:1 gegen Roger Federer. Und wer kann das von sich behaupten? Und tritt jetzt ab, nachdem er es nicht mehr geschafft hat, sich für Wimbledon zu qualifizieren. Daniel Brandts gehörte zu den Guten, fand ich.
Ja, und hat alles in allem eine solide Karriere hingelegt. Jetzt kann ich in der Top-10-Spieler sein. Und ich glaube, er kann abtreten und kann sagen, ja, bin zufrieden mit dem, was passiert ist.
Daniel Brandts, also wie gesagt, zurückgetreten jetzt nach diesem Turnier. Und wenn ihr ihn sehen möchtet, dann müsst ihr zum TC Großhesselohe fahren. Da spielt er nämlich noch die Bundesliga weiter. Das war es aber jetzt wirklich für heute. Wir freuen uns über Rezensionen, Bewertungen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter und Facebook. Und mir bleibt nichts mehr weiter zu sagen, als wir hören und lesen uns morgen. Bis dahin. Auf Wiederhören.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Erdbeerzeit von Chip and Charge. Das Daily aus Wimbledon mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.